Radio Ireland. It's a meeting between culture and politics. You can find it at World Wide Web. Come to listen, Radio Ireland.
Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen draußen an den nicht bei der GEZ angemeldeten Rundfunkgeräten. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radio Ireland. Heute haben wir zwei größere Themenblöcke für euch vorbereitet. Im ersten Teil der Sendung geht es um den 13. Februar in diesem Jahr, denn an diesem Datum wird in Deutschland, speziell in Dresden, bekanntlich sehr viel getrauert, wollte ich sagen. Warum die Deutschen trauern und was dabei problematisch ist, wird euch im Schwerpunkt erklärt. Im zweiten Teil der Sendung stellt sich das Label Velocity Sounds in einem Interview mit mir vor und die Musik kommt heute ebenfalls, sag ich mal, vom Label oder von Künstlern, die auf dem Label Velocity Sounds veröffentlicht haben.
Es folgt nun der Schwerpunkt.
Souvenir Bombastique, 60 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus, scheint es, als feiern nur wenige die Befreiung durch die antifaschistische Intervention der Alliierten. Statt Dank an die Adresse der Befreier vernehmen wir weitestgehend Trauerreden und andächtiges Gedenken für deutsche Kriegsopfer oder gar die Forderung nach einem Sorry für die Bombardierung Dresdens. Wo früher mehrheitlich geschwiegen wurde, werden heute lauthals und ungeniert alle Opfer in einen Topf geworfen. Vor dem Hintergrund der Gedenkfeiern zum 60. Jahrestag der Bombardierung Dresdens unterhalten wir uns heute über deutsche Erinnerungskultur und Opfermythen.
Mit Gerd Wiege, Politikwissenschaftler aus Marburg und Autor des Buches Die Zukunft der Vergangenheit über Geschichtspolitik und Vergangenheitsaufarbeitung. Mit Gunnar Schubert, Autor unter anderem für Jungle World und konkret in deren aktueller Ausgabe ihr einen Artikel von ihm zum Thema findet.
Als erstes aber mit der AFA Halle über ein Theaterstück, das nicht zufällig am 13. Februar in Dresden aufgeführt wird.
Am 13.2. wird in Dresden im Schauspielhaus die Ermittlung von Peter Weiß aufgeführt. Worum geht es denn in dem Stück?
Ja, das Stück, das stammt eigentlich von 1965 und in dem Stück wird von Weiß der Frankfurter Auschwitz-Prozess thematisiert, der 1963 bis 65 stattgefunden hat. Die Grundlage für dieses Stück sind eigene Gedächtnisprotokolle, die Weiß angefertigt hat. Also Weiß ist regelmäßig zu diesen Prozessveranstaltungen gegangen, hat sich dort Notizen gemacht. Eine weitere Grundlage bilden halt andere Protokolle, Zeitungsberichte und Ähnliches. Weiß ist dann so vorgegangen, dass er die Aussagen, die bei diesem Gerichtsprozess gemacht wurden, sowohl von Zeugen als auch von Angeklagten, aufs Wichtigste beziehungsweise auf das, was er für das Wichtigste hält, reduziert, das Ganze komprimiert und dann miteinander verbindet oder montiert. Das Ganze ist eine Art dokumentarisches Theater, das sich klar dazu bekennt, dass es auch politischen Charakter hat, also sowas Ähnliches wie dieser Agitprop der 20er und 30er Jahre plus in die 60er Jahre transformiert.
Laut AFA Halle fokussiert die Neuinszenierung auf eine problematische Nebenbemerkung im Originalstück, bei der es um eine Gleichsetzung von Opfergruppen geht.
Während diese Gleichsetzung jetzt bei Weiß nur am Rand vorkommt, ist sie bei dieser Dresdner Inszenierung bei Holk Freitag, dem Regisseur, ist sie das Kernstück des Ganzen. Und zwar versucht Freitag diese Gleichsetzung von Tätern und Opfern auf drei verschiedene Arten darzustellen. Es gibt erstens keine klare Rollenverteilung wie in Weiß Vorlage, sondern es gibt nur einen Chor von 12 Personen, die die verschiedenen Rollen wechseln. Das heißt, die Zeugen in diesem Stück, also ehemalige Häftlinge, die werden von denselben Schauspielern gespielt wie die Angeklagten, also wie die Täter. Darüber hinaus gibt es dann eine Passage, in der diese Täter-Opfer-Gleichsetzung, die sich schon bei Weiß findet, eben nur am Rand, wie diese dramaturgisch besonders hervorgehoben wird, nämlich dadurch, dass die einzige Schauspielerin, die sowas wie eine überregionale Bekanntheit hat, nach vorn tritt und diese Passage, also die Täter hätten genauso gut Opfer sein können, die Opfer hätten genauso gut Täter sein können, in den Mittelpunkt gerückt wird. Und das dritte Moment, bei dem so eine Art Täter-Opfer-Verwischung stattfindet, ist, dass das Stück bzw. der Auschwitz-Prozess und Auschwitz in den Kontext der Bombardierung Dresdens am 13. Februar gestellt werden. Also das Stück hatte am 13. Februar im letzten Jahr Premiere und wird in diesem Jahr ebenfalls wieder bewusst am 13. Februar gezeigt. Und es wurde am 8. Februar im letzten Jahr, also aus Anlass einer Gedenkfeier für Dresden, für diese Bombardierung von Dresden, schon mal vorab aufgeführt. Darüber hinaus gibt es dann auch noch eine musikalische Begleitung, die versucht, diesen Kontext zwischen Dresden und Auschwitz herzustellen. Nämlich das Stück wird in einer Variante vom Kreuzchor begleitet und der Kreuzchor singt dabei Lieder, die klar diesen Dresden-Kontext symbolisieren sollen. Also es wird zum Beispiel Rudolf Mauersbergers Stück »Wie liegt die Stadt so wüst?« gesungen oder präsentiert und dieses Stück ist in und eindeutig für Dresden geschrieben worden. Das heißt, das Stück kriegt durch diese drei verschiedenen Momente eine ganz klare geschichtsrevisionistische Ausrichtung.
Nach Meinung der AFA Halle ist das aber noch nicht alles.
Diese Kontextualisierung findet nicht in dem Sinn statt, dass der Kampf der Alliierten eine Voraussetzung für die Befreiung der Lager war, sondern beides wird eben auch als Resultat einer menschlichen Brutalität in einem barbarischen Jahrhundert präsentiert. Es wird damit also nicht nur, wie ich am Anfang gesagt habe, verwischt, wer ist Täter und wer ist Opfer, sondern es wird dadurch gleichzeitig Auschwitz relativiert. Also die Bombardierung von Dresden, die ja was Kriegsnotwendiges war, die war eben was anderes als eine fabrikmäßige Vernichtung von Menschen. Und gerade das, dieser Unterschied, wird in diesem Stück eingeebnet. Und Freitag versucht dabei im Grunde genommen in dem Stück genau das zu sagen, was was die NPD vor einiger Zeit halt im Landtag erklärt hat und was für so besondere Empörung gesorgt hat, nämlich dass die Bombardierung Dresdens ein Bombenholocaust war.
Ich nehme an, es gab von verschiedenen Seiten Widerspruch gegen die Aufführung von dem Stück im letzten Jahr und deswegen auch eine notwendige Legitimierung für die erneute Aufführung dieses Jahr. Und wie sieht die denn aus?
Also meines Wissens gab es gar keinen Widerspruch gegen diese Inszenierung. Es gab auf der Homepage der Antifa in Dresden ein Kommentar zu diesem Stück, in dem das Stück stark kritisiert wurde. Aber das ist die einzige, der einzige Zeitungsartikel, der einzige Widerspruch, der mir aufgefallen ist. In allen anderen Zeitschriften wird das Stück entweder bejubelt oder begrüßt, beziehungsweise eher ambivalent gesehen und durchaus als legitimer Beitrag zur Gedenkkultur am 13. Februar präsentiert.
Damit ist die Neuinszenierung des Stücks in Dresden offenbar charakteristisch für eine neue Qualität des Erinnerns und Gedenkens in Deutschland.
Diese Inszenierung ist eine Art Teil der neuen deutschen Erinnerungskultur, die halt seit einigen Jahren zu beobachten ist und die eben genau darin besteht, dass die klassische Schuldabwehr der 50er Jahre, die im Leugnen bestand oder die im Verschweigen bestand, seit einigen Jahren nicht mehr existiert. Also die Schuldabwehr besteht heute paradoxerweise gerade darin, dass man sich zu Auschwitz bekennt, beziehungsweise zum Holocaust bekennt. Und gerade dieses Thematisieren von Auschwitz, wie es ja einfach auch im Rahmen dieser Inszenierung stattfindet, hat dabei lediglich den Zweck, dass man sich einfach noch unverschämter über die Deutschen, über deutsches Leid und so weiter auslässt. Also das Motto des Ganzen ist, wir reden jetzt über Auschwitz, wollen aber im Gegenzug auch über unser deutsches Leid reden, was man ohnehin seit 1945 getan hat.
In der Neuinszenierung des Stücks Die Ermittlung, die am 13. Februar in Dresden aufgeführt wird, wird der Holocaust auf das Böse im Menschen reduziert und so relativiert, meint die AFA Halle. Aber auch der Autor des Originalstücks, Peter Weiß, kommt in deren Analyse nicht gut weg.
Ja, in dem Stück taucht ja von Weiß am Rande die Bemerkung auf, die Opfer hätten genauso gut Täter sein können, die Täter hätten genauso gut Opfer sein können, die sind im Grunde genommen austauschbar. Und Weiß kommt jetzt zu diesem Schluss, weil er ein klassisches Vulgär- bzw. klassisches traditionsmarxistisches Weltbild hat. Also er begreift Geschichte eben ganz traditionell als die Geschichte von Klassenkämpfen, als die Geschichte von Ausbeutung und so weiter. Und dieses Schema versucht Weiß jetzt auch auf Auschwitz anzuwenden und sowas wie ein konkretes ökonomisches Interesse hinter Auschwitz aufzudecken oder, ja, wenn man es zugespitzt formuliert, auch sowas wie eine Ökonomie der Endlösung. Weiß reduziert die Schuld damit im Grunde genommen auf Firmen wie Krupp, die er namentlich nennt, und auf IG Farben, die er ebenfalls namentlich nennt. Und um das so präsentieren zu können, um eine Art Ökonomie der Endlösung präsentieren zu können, ist Weiß gezwungen, alles das wegzulassen, was sich eben nicht in diese vermeintliche Ökonomie der Endlösung einordnen lässt. Das heißt, bei ihm taucht kein antisemitischer Vernichtungswahn auf. Also Antisemitismus, dieser Begriff, erscheint an keiner Stelle in diesem Stück. Das Wahnhafte des Ganzen taucht ebenfalls nicht auf. Also das Wahnhafte, das dafür gesorgt hat, dass die Bahnen nach Auschwitz auch dann noch gefahren sind, als diese Züge eigentlich für den Nachschub an der Front gebraucht wurden. All das taucht bei ihm nicht auf. Und darüber hinaus taucht bei ihm auch nicht die Tatsache auf, dass die Juden in Auschwitz als Juden umgebracht wurden. In dem Stück taucht kein einziges Mal der Begriff Jude auf. Überall dort, wo in den Protokollen des Auschwitz-Prozesses, in den Zeitungsberichten, die dem Stück zugrunde liegen, der Begriff Jude auftaucht, wird es von Weiß gestrichen und durch den Begriff Verfolgter ersetzt. Das Stück ist damit, also wie James Edward Young das mal in einem Buch polemisch zugespitzt hat, das Stück ist damit judenrein wie ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das Stichwort der ganzen Debatte um den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit wurde von der AFA Halle schon benannt. Wir fragten Gerd Wiegel, was es bedeutet.
Was ist Geschichtsrevisionismus?
Wenn man sich den Begriff genau anguckt, dann ist Geschichtsrevisionismus, glaube ich, erstmal ein ganz neutraler Begriff, denn damit ist ja nur gemeint, dass Bilder oder Überlieferungen von Geschichte revidiert werden, einer Revision unterzogen werden, und das passiert dauernd und ständig, dass ein neuer Blick auf die Geschichte geworfen wird. Aber wie gesagt, im allgemeinsprachlichen Verständnis wird damit meistens ein bestimmter Umgang mit der NS-Vergangenheit in Deutschland gemeint, und zwar ein Umgang, der die historischen Tatsachen, vor allen Dingen den verbrecherischen Charakter des NS-Regimes ableugnet oder versucht zu relativieren, um somit einen besseres, geglättetes, nicht so negatives Bild deutscher Geschichte zu produzieren.
Was gerät dabei aus dem Blick und wie charakterisieren Sie die Konsequenzen?
Naja, aus dem Blick gerät dabei natürlich, dass es zwischen NS-Führung, also zwischen Regime, Herrschaft und der Bevölkerung eine sehr weitgehende Übereinstimmung gab. Und mit dieser Thematisierung jetzt als Opfer sowohl der Nazi-Diktatur als dann auch des Krieges, in dem Fall dann der alliierten Bombenangriffe vor allen Dingen, wird suggeriert, dass es diese Verbindung und damit auch diese Form von Mittäterschaft, Mitverantwortung nicht gegeben hätte, als sei die Bevölkerung immer nur Opfer gewesen und nicht auch Handelnder gewesen.
Wir fragten Gerd Wiegel auch nach den Traditionslinien der Debatte um den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit.
Ich denke, sie hat eine Tradition. In Westdeutschland, glaube ich, war es vor allen Dingen in den 50er Jahren so, dass man sich dort sehr, sehr stark in dieser Opferrolle sah. Und das spielte eine sehr große Rolle. Das heißt, da konnte man sich diese Opferperspektive damals schon zu eigen machen. Und das wurde auch von politisch offizieller Seite so unterstützt. Also das heißt, diese vertriebenen Verbände standen sehr stark im politischen Mittelpunkt. Auf sie wurde sich von politischer Seite, namentlich von den Unionsparteien, sehr stark bezogen. Das heißt, die Thematisierung der Deutschen als Opfer spielte da eine große Rolle. Vor allen Dingen dann in den 80er, 90er Jahren, wo Holocaust und Vernichtungspolitik sehr viel stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt ist. Da rückte der Fokus dann doch weiter von den deutschen Opfern weg, sondern eher zur Frage Täterschaft, wer ist eigentlich verantwortlich für die ganzen Verbrechen? War es nur ein kleiner Kreis von NS-Elite, SS, Wehrmacht oder war ein größerer Teil der Bevölkerung daran beteiligt?
Dann gab es irgendwann die erste Wehrmachtsausstellung und die Goldhagen-Debatte.
Na, die spielen für die geschichtspolitischen Debatten in den 90er Jahren eine ganz entscheidende Rolle, weil über beide Debatten, glaube ich, etwas thematisiert wurde, was bis dahin so nicht thematisiert wurde, weder in Westdeutschland noch in Ostdeutschland, nämlich genau die Verbindung zwischen NS-Regime und Bevölkerung und der Beteiligung großer Teile der Bevölkerung an den Verbrechen des NS-Regimes. Bis dahin herrschte eigentlich so ein Bild vor, ja, es hat diese Verbrechen gegeben, es hat Auschwitz gegeben, es hat die Massenmorde in der Sowjetunion gegeben, aber das waren kleine und fest umgrenzte Gruppen von Tätern, also etwa die Einsatzgruppen, die SS und so weiter. Und mit der Wehrmachtsausstellung kam mit einmal heraus, dass auch große Teile der Wehrmacht an diesen Verbrechen beteiligt waren und ganz große Teile mindestens der männlichen Normalbevölkerung in Anführungszeichen dienten ja in dieser Wehrmacht. Und das heißt, wenn die Wehrmacht an diesen Verbrechen zu großen Teilen beteiligt war, dann waren ja auch ganz viele Leute dieser normalen Bürger an den Verbrechen beteiligt oder wussten zumindest von ihnen. Und das warf natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Verbindung zwischen NS-Regime und Bevölkerung in Deutschland. Und bei Goldhagen ist es ja ähnlich, den Antisemitismus als einen Konsens zwischen NS-Regime und Bevölkerung beschreibt. Das heißt, auch damit wurde nochmal die Frage der Mittäterschaft der ganz normalen Bürger, also des Jedermann und der Jederfrau in Deutschland der damaligen Zeit thematisiert. Und deswegen haben diese beiden, das Buch und die Ausstellung, auch so viele Diskussionen entfacht, weil das natürlich eine Diskussion war, die sehr emotional geführt wurde.
Sehen Sie einen Wandel in der Entwicklung in den letzten 5 Jahren?
Und mit einem Mal dreht sich das ein bisschen um. Ich glaube, so ein Ausgangspunkt war diese Diskussion um die Rede von Martin Walser, der ja in einer gewissen Weise einfordert, dass diese Erinnerung nicht mehr öffentlich thematisiert werden sollte und der jetzt ein Geschichtsbild einforderte, wo man wieder unproblematisch sich auf die eigene Nation, auf die eigene Geschichte beziehen kann. Und unterstützt wurde das durch eine Debatte, die dann Ende der 90er Jahre, Anfang jetzt des neuen Jahrhunderts einsetzte, wo vor allen Dingen Deutsche als Opfer thematisiert wurden, vor allen Dingen über die beiden Themen Bombenkrieg gegen Deutschland und Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten. Und diese beiden Themen sind es eigentlich in den letzten 2, 3 Jahren, die öffentliche Debatte thematisieren. Und die sind, glaube ich, eine genaue Reaktion darauf, die Verbrechen der Deutschen werden jetzt nicht mehr thematisiert, jedenfalls nicht mehr in dem Maße, wie es in den 90ern war, sondern jetzt stehen die Deutschen mit einmal in einer Reihe all der Opfer des Faschismus oder des Krieges, so wie eben andere Länder und Bevölkerung Opfer geworden sind, so sind dann auch die Deutschen ein Opfer des Nationalsozialismus, ohne dass noch thematisiert wird, dass sie natürlich ein ganz anderes Verhältnis dazu haben, weil sie nämlich diesen Nationalsozialismus auch in weiten Teilen mitgetragen haben.
Was bedeutet es denn, wenn staatlicherseits begonnen wird, Opfer gegeneinander aufzurechnen und in diese Rechnung letztendlich noch zerstörte sogenannte deutsche Kulturschätze zu integrieren? Wird die Rechnung ausdrücklich formuliert oder schwingt sie nur mit oder inwieweit ist es eine bewusste politische Strategie?
Was da mitschwingt oder was das Problem dabei ist, dass natürlich historische Tatsachen einfach miteinander vermischt werden, die so miteinander nichts zu tun haben und dass Geschichte nicht mehr als kausaler Zusammenhang erscheint, sondern als einzelne nebeneinander stehende Ereignisse. Also die Opfer der Vertreibung, wie immer man die bewerten will, sind individuell für viele Menschen, Kinder, Alte, Junge, was auch immer, war das sicherlich eine traumatische Erfahrung. Aber es wird überhaupt nicht mehr thematisiert, warum sind die an dieser Stelle Opfer geworden? An welcher Stelle waren sie vielleicht vorher selber Täter oder Profiteure des NS-Regimes? Oder selbst wenn sie es nicht waren, warum sind sie Opfer dieser Vertreibung geworden oder Opfer von Bombenangriffen geworden? Weil eben Deutschland diesen Krieg vorher begonnen hat. Und Deutschland hat den Krieg begonnen, weil das NS-Regime zur Macht gekommen ist. Und das NS-Regime ist zur Macht gekommen, weil große Teile der Bevölkerung und die herrschenden Eliten natürlich es so wollten. Das heißt, dieser kausale Zusammenhang zwischen eigenem Opfersein und vorher aber eigenen Taten, der wird damit vollkommen aufgelöst und damit entsteht, glaube ich, ein falsches Bild von Geschichte.
Was geschieht denn in dem Zusammenhang mit der Shoah, mit welchen Folgen?
Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, dass nach wie vor die Ermordung der europäischen Juden als ein herausgenommenes Ereignis der Geschichte betrachtet wird. Und ich glaube, dass das auch für eine ganze Zeit noch so bleiben wird. Wenngleich, also ich denke, der Versuch läuft auf der anderen Seite, dass man das eigene Opfersein oder den eigenen Opferstatus an diesen Opferstatus in Anführungszeichen der Juden andocken will, dass man genauso Opfer sein möchte, wie die Juden zum Opfer geworden sind, weil man damit auf einer moralisch reinen Seite ist und eben diesen Tätermakel von sich weisen kann, den man in Deutschland immer noch hat.
Doch zurück zu Dresden und damit zu unserem Gesprächspartner Gunnar Schubert. Die Stadt Dresden gilt als Symbol für die Bombardierung deutscher Städte am Ende des Zweiten Weltkrieges und damit für den deutschen Untergang überhaupt. Gleichzeitig ist sie zum Symbol geworden für die Rede von den Deutschen als Opfer. Opfer einer Bande von Nazi-Verbrechern zum einen, Opfer unnötiger alliierter Verbrechen auf der anderen Seite.
Wird damit nicht grundsätzlich der Sinn alliierter Intervention in Frage gestellt? Welchen Sinn hatte denn die Bombardierung Dresdens?
Ja, von Dresden, wenn immer da die Rede ist, ist ja das geflügelte Wort der sinnlosen Bombardierung der Zivilbevölkerung. Und das ist, wenn man es bei Licht betrachtet, eine postnazistische Zwangskollektivierung von Kindern, die unbestreitbar Opfer sind, aber auch der Opfer der ganz ordinären Dresdner, wie Zwangsarbeiter, Juden, politische Gefangene, also reale, nicht imaginierte Opfer. Mit den zigtausenden in der Festung Dresden sich befindlichen Nazisoldaten aus SS, Wehrmacht und Volkssturm. Mit der Ausrufung des totalen Krieges durch Goebbels 1943 unterstand alles dem Kriegsziel, also dem Endsieg. Dresden war kriegswichtig bezüglich der Produktion, der Verteilung als Verkehrsknotenpunkt und der Kriegsführung, also im Abwehrkampf gegen die Rote Armee. Die Grundlage des Great Dresden Swindles ist die Imagination, dass diese Stadt und ihre Insassen bis zur Nacht des 13. und 14. Februars nichts, aber auch gar nichts mit diesem Krieg zu tun hatten. Richtig ist, dass Dresden ein kriegswichtiger Ort war und es war eine Unterstützung der Roten Armee, ganz klar. Sie wurde ja später auch nochmal in Bautzen sogar zurückgeschlagen von deutschen Verbänden. Und die ganzen Aussagen, der Krieg war ja schon entschieden. Ja, der war seit 1943 spätestens nach Stalingrad entschieden und trotzdem haben die Deutschen nicht aufgehört.
Nun war Dresden bekanntermaßen nicht die einzige deutsche Stadt, die bombardiert wurde. Warum also dieser Symbolcharakter? Warum nicht Frankfurt, Köln oder Hamburg?
Dresden, das deutsche Florenz, wie Herder die Stadt nannte, woraus das Volksmaul dann Elbflorenz machte, galt als nicht zu bombardieren, wegen seines Standes als Kunst- und Kulturstadt. Und es ist aber dieselbe Stadt, die sich als Kunst- und Kulturstadt geriert, in der die erste Bücherverbrennung reichsweit stattfand, neben Zwickau und Pirna, zwei weiteren sächsischen Städten. Zwei Monate bevor die offizielle studentische Bücherverbrennung im Mai stattfand. Und in deren Mauern unter anderem die ganze zusammengeraubte Kunst für das größte Museum am Ende der Zeiten war. Und hier erfolgte auch die Grundlage für die Münchner Schau entartete Kunst. Also man wagt es immer noch von Kultur und Kunststadt zu sprechen, wo ja nichts weiter ist als menschenfeindlicher Bombast, Kitsch des Barock, menschenfeindlich, weil er das Individuum klein hält und für unbedeutend erklärt.
Inwieweit handelt es sich dann beim Gedenken an Dresden um eine direkte Anteilnahme am Schicksal der an diesem Tag tatsächlich Getöteten? Wer gedenkt wem ganz im Allgemeinen und in welchem Verhältnis steht das Dresdner Gedenken zum nationalen Trauerrahmen?
Ja, das Dresdner Gedenken ist ein Gedenken, das um sich selber kreist. Ich habe vorhin mal gesagt, dass es ein völlig immaterielles ist. Also alle werden zusammengefasst, ob Nazi, ob Kind, ob Zwangsarbeiter unter dem Begriff der Zivilbevölkerung, die da sinnlos bombardiert worden ist. Dresden wird verklärt, wird völlig aus der Zeit genommen, aus der Nazi-Zeit genommen, aus der Entwicklung, die zu diesem Angriff geführt haben, über den man ja dann im Einzelnen durchaus streiten kann. Und es wird ja aus dem Kontext, aus dem geschichtlichen Kontext gerissen und alle sind nur noch Opfer.
Yeah, Kite to Care, Clouseau, Rowdy Club, Off Takt, yeah. Ich hoffe, meine erste EP klingt eher massiv. Das wohnt wie ganz Leipzig und Kai fokussieren 2004. Es gibt keine Gedichte, dafür aber meine Geschichte. Ich war wach vor Ort, hab unterm Dach recorded, paar Sachen geordnet. Ich lass meinen Text kritisieren von meinem engsten Vertrauten.
Wenn der Mythos bewusst konstruiert wird oder entwickelt oder sich auch teilweise verselbstständigt entwickelt, von wem geht das Ganze aus und zu welchem Zweck?
Von wem geht es aus? Es gibt hier kein Rechts und kein Links. Ne? Es gibt kein Oben, kein Unten, keine Arbeiterklasse, keine Bourgeoisie, dem das nützt. Es ist eine Konstruktion, die in 1945 ungefähr im März begann und sich über die Jahrzehnte gehalten hat. Und wem das nützt oder wer der Anstifter ist, kann man so nicht sagen, weil es gibt eine gemeinsame Geschäftsgrundlage und die lautet sinnlose Bombardierung der Zivilbevölkerung. Und aus der Lüge ist inzwischen die offene Negation der Geschichte geworden. Insofern sind die Nazis ja auch nie das Problem gewesen, wenn sie hier aufmarschiert sind seit ca. 98, letztes Jahr 2000, dieses Jahr mit 5000 gerechnet, sondern das Problem ist, sind die offiziellen Negationisten, das fehlende aufgeklärte Bürgertum, dessen fehlen ja die Nazis erst ermöglicht. Und Gansel mit seinem Bombenholocaust ist doch erst möglich geworden dadurch, dass die Politik der Stadt und in diesem Jahr der Oberbürgermeister solche Leute erst hervorbringt. Dieses Jahr haben sie ein Plakat gemacht, da steht Dresden, 13. Februar, und Dresden ist dann gelistet neben mehreren Städten wie Belgrad, Bagdad. Und da sagt der Oberbürgermeister bei der Vorstellung des Plakats, Dresden soll eingeordnet werden in ein ganzes Jahrhundert von Leid und Zerstörung. Und da stehen neben Dresden auch noch Leningrad und Warschau. Rosberg und damit die Stadt Dresden behauptet, dass die im Rasse- und Vernichtungskrieg, der von Deutschland, also von Dresden ausging, dass diese zerstörten Städte identisch sind mit der Nazi-Hochburg, die in Abwehr der von ihr ausgehenden Barbarei attackiert wurde.
Obi Rosberg sagt auch, der 13. Februar wird von links- und rechtsextremen instrumentalisiert. Ja. Dann ist der von der Stadt herausgegebene Veranstaltungskalender auch ganz schön lang. Welche Veranstaltungen der verschiedenen erinnerungspolitischen Akteure finden denn an dem Tag statt?
Es gibt ganz unterschiedliche Sachen, die aber seltsamerweise sich immer um das Hauptthema drücken. Dresden in der NS-Zeit oder der Weg Dresdens zur NS-Zeit. Es ist ein unüberschaubares Programm inzwischen. Also am Tag selber wird es dann eine Initiative etwa geben, die wie immer die berühmten Unterschriftenlisten Namen trägt, unter anderem einen Bischof Reinelt und Holk Freitag vom Staatsschauspiel, die dann 10.000 Kerzen für Dresden aufstellen wollen auf dem Theaterplatz, der zu der Nazizeit Adolf-Hitler-Platz hieß. Dort wollen sie aufstellen und wahrscheinlich mit dem Schriftzug Nie wieder Krieg formen.
Was bedeutet denn das vor dem Hintergrund Dresdens, gerade in Dresden, wenn Pazifisten und Friedensaktivisten nie wieder Krieg fordern?
Es ist in keinem Sinne etwas Selbstkritisches dabei. Also es ist ja nie eine Kritik an den eigenen Eltern, oder respektive Großeltern, an den Zuständen, die in Dresden herrschten, Zwangsarbeit, an Vernichtung von Juden. All das ist in der Kritik nicht drin, sondern es wird eine Gleichmacherei betrieben. Krieg ist immer schlimm, es gibt keine gerechten Kriege. Das ist ungeheuerlich, wenn man bedenkt, dass nur durch einen Krieg Deutschland zweimal in diesem Jahrhundert, im letzten Jahrhundert zurückgeschlagen werden konnte. Da ist eine Aufrechnerei dabei, da ist eine Gleichmacherei dabei. Wie gesagt, Rosberg hat es wunderbar auf den Punkt gebracht mit dem Wort Einordnung des Tages in ein ganzes Jahrhundert von Leid und Zerstörung. Alles ist gleich. Es ist alles ein großes Elend, was der Mensch den Menschen antut. Es wird völlig aus dem Kontext gerissen, was das im Einzelnen bedeutet. Damit wird eben, ich muss es nochmal sagen, nicht das individuelle Elend geleugnet oder bestritten, sondern genau dadurch ist es ja erst möglich, indem man es im Kontext sieht, wie es dazu kommen konnte. Und dadurch ist erst eine wirkliche Würdigung des Leidens möglich.
Ändert dann der Einzug der NPD in den Sächsischen Landtag was an der Situation? Ist innerhalb des Trauerkollektivs mehr Abgrenzung spürbar? Und inwieweit überschneiden sich die Positionen zwischen Normalbürgerinnen bzw. Zivilgesellschaft und Nazis inhaltlich?
Ja, also die Abgrenzung, die formale gab es ja immer. Aber die reale hat ja nicht stattgefunden. Es gibt, solange es keine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte gibt, die differenziert ist, wird es keine Abgrenzung von den Nazis, die über eine formale hinausgeht, geben können. Es ist völlig unmöglich.
Wer wehrt sich dann an diesem Tag dagegen, Dresdnerin zu sein?
Ja. Wer wehrt sich? Ja, wer sich an diesem Tag gegen die nur noch als Drohung zu verstehende Zwangskollektivierung Dresdner wehrt, der tut es bewusst und mit den nicht nur an diesem Tag. Das sind sehr unterschiedliche Leute aus theoretischen Zirkeln, das sind Antifaschisten. Das sind Menschen, die wie Rainer Burger von der FAZ oder Oliver Reinhardt von der Sächsischen Heimatzeitung sich echauffieren, am 13.02. auch schon mal mit Sekt anstoßen. Und die stoßen deshalb mit Sekt an, weil die zwei Leute da, Burger und Reinhardt, nicht verstehen können, dass es Menschen gibt, die sich darüber freuen, dass sie nicht in einem System leben müssen, zu dem die Dresdner Barbarei passt. Ein System, das durch die Alliierten Gott sei Dank zerstört wurde. Zu spät, aber immerhin.
Zum Schluss fragten wir Gunnar Schubert nochmal, was denn so am 13. Februar in Dresden passiert.
Der Tag ist so voll, also es gibt ja dieses Gedenken traditionell auf dem Heidefriedhof. Sie können zur Nazi-Demonstration gehen, ab um 12, um 1, Standort wie immer, hinter der Semperoper am Landtag. Und ich finde es interessant, weil es gerade erwähnt wurde, dass die Ermittlung von Peter Weiß aufgeführt wird. Und ich dachte, vielleicht kommt man noch rundherum um das Dumme. Aber es musste danach gesagt, wenn die Veranstalter, also der Kreuzchor, der Kantor des Kreuzchors und der Chef des Staatsschauspiels gaben in einer Presseerklärung bekannt, sie wollten jetzt anlässlich des 13. Februars die Toten von Auschwitz zu unseren Toten machen. Das, finde ich, ist obszön. Wenn man Gansel verklagt oder verbietet, dann muss man solche Leute ja auch verbieten.
Public IP is an information pool. Online radio and many projects. Music and politics. Come to use public IP.
So, das war der erste große Teil unserer heutigen Sendung hier bei Radio Island. Dazu gibt es noch zu sagen, wer sich über Nazi-Aufmarsch oder Gegenaktivitäten oder andere Sachen am 13. Februar in Dresden interessiert, der kann einfach auf die Internetseite www.frauenkirche-abreißen.tk oder auf die Internetseite www.heuldoch.tk schauen und sich dort informieren, was an diesem Tag in Dresden auf dem Spielplatz der trauernden Deutschen so stattfindet. So, und jetzt geht's fließend weiter mit dem Interview und der Vorstellung des Labels Velo City Sounds. Viel Spaß dabei.
We come for more. is gonna rock.
Also hier bei Radio Island, herzlich willkommen Roland.
Hallo.
Vor mir sitzt einer der, kann man schon sagen, Urgesteine der Szene, auch bekannt als DJ Rolex. Und ja, wir werden uns heute ein wenig über das unterhalten, was Roland neben seiner Tätigkeit im Coney Island zum Beispiel sonst noch so tut. Und zwar über das Label Velocity Sounds. Und ich werde Roland einfach fragen und Roland wird mir Rede und Antwort stehen.
Genau, fangen wir auch gleich an mit der ersten Frage. Roland, wie lange gibt es denn jetzt schon das Label Velocity Sounds?
Das Label gibt es jetzt 5 Jahre und wir haben gerade als Intro die erste Veröffentlichung gehört. Das war ein Remix von der Hardcore-Band Full Speed Ahead. Und zwar war es ein Remix von Square 7, aka DJ Uga.
Was war denn die Grundidee oder was stand denn so als Motivation am Anfang, so ein Label selber zu machen? Zu verwirklichen?
Ja, es geht schon darum, mit lokalen Künstlern im Jugendkulturbereich und darüber hinaus auch überregional zu repräsentieren.
Ich sag mal, an so einer Labelarbeit hängt ja jede Menge Arbeit dran. Bist du jetzt sozusagen der Einzige, der sich sozusagen da auf die Arbeit stürzt oder gibt es da auch noch Hilfe von Leuten oder Mitarbeiter, die dir da jetzt sozusagen unter die Arme greifen?
Also zum größten Teil liegt das bei mir in der Hand. Ich habe den Kontakt zu Booking-Agenturen, Promotion-Agenturen, Konzertagenturen. Darüber hinaus gibt es viel Support von den Bands und DJs, die auf dem Label veröffentlichen.
Genau, und ein schönes Beispiel für gute Zusammenarbeit dürfen wir jetzt auch uns gleich mal anhören. Und zwar vom Akupunktur-Sampler, der da heißt Akupunktur Refresh, 2003 veröffentlicht und featuring Bauer MC, Marcel MC und Kai Tech Care. Hören wir doch mal rein. The game is called rap. The game is called rap. The game is called rap.
Yeah, das geht raus an Homs und Fans. Hola, come on, check it out, Showtime. Türen auf für ein weiteres fettes Teil von dem dreiköpfigen Leipziger Package. Erst wird gebaut zu dem Rhythmus, später begreifst du die Message. Wir zeigen dir, es ist Zeit für Refreshness. Herzlich willkommen zum zweiten Exemplar. Für alle, die schon gefesselt waren vom Akku 1 im letzten Jahr. Wenn du's verpasst hast, Pech gehabt, dann check doch mal, was wir jetzt zusammen mit neuen Gästen gedrechselt haben. Wir legen Flächenbrände, representen exzellente Produzenten, scratchende Hände und Rap-Talente. Zeigen, was es außer uns noch anderes gibt, damit großes Potenzial nicht im Sand versiegt. Das ist der nächste Schritt, die doppelte Dosis. Beats und Texte mit lockeren Flows, Battle verkoppelt mit Lopez. Hilft dir, wenn du dich scheiße fühlst, dann greif zu der heilen Musik, die befreit und erleichtert dir dein Gemüt. Sie nimmt die Atemnot, wenn du schon auf der Arbeit los, gnadenlos den Schuss im Radio ertragen musst. Doch dann ist Schluss, du steigst ins Auto, Bahn und Bus, drückst Play und schon geht der entspannte Teil des Tages los. Wir setzen Nadeln an die richtigen Punkte, fixieren, bis du gesundest und fight mixt die spritzige Summe. Oh yeah, meine Schallplatte verkauft sich gut, doch jetzt hab ich mich ausgeruht und dies Kollabo kommt auf dich zu. Wir setzen uns bei dir fest wie Makulatur, bieten Heilung durch die absolut pure Kraft der Natur. Bauer Kai, take care, Marcel MC, machen es vor, hier kommt als Medizin die passende Kur für kaputte Ohren, Akupunktur. Yes, yo!
The game is called rap. The game is called rap. Ich brauch zum Rappen kein Leitfaden, fahrt auf los wie im Leihwagen. Entweder man kann's oder kann's nicht, wie einparken. Wir gehen die Post ab, mit Punchlines wie im Boxkampf. Dreh die Boxen voll auf, wir belosten die Sounds und Auftakt. Ihr wisst doch selbst, da sind so viele Trottel am Start. Freu dich wie auf Grillpartys, Kartoffelsalat. Doch was soll's, wir holen das Beste hier raus. Steht's in Bewegung wie das M auf dem Messer hoch aus. Jede Wette, ihr Clowns, wir setzen einen drauf mit voller Sprachgewalt. Weiter pumpt die Aktie wie beim Basketball. Diesmal noch mehr im Gepäck, unsere Stärke ist Rap. Hier sind Werke verschiedenster Charaktere. Set. Vor über zwei Jahren die Idee bei Kai auf dem Dach fürs Episode 2, die wieder wie Schnaps birnt. Ich weiß doch, ihr wollt coole Rap-Speeds und Cuts hören, weil so vieles da draußen einfach nur abtürnt. Ich höre 95% aller deutschen Rapper sagen, dass immerhin 95% aller deutschen Rapper immerhin 95% von irgendwas sind, den Rest hab ich vergessen. Ihr kriegt Haschisch mit Lätzchen leider und ich mein wirklich leider, ist mir egal was ihr rappt, deswegen ist mir persönlich auch ziemlich egal wie ihr rappt. Ihr seid gegen irgendwas wie nass machen mit Waschlappen und Arschkrabbchen im Sandkasten. Hier kommen paar Takte Ansagen für euch zaghafte Angsthasen, bei Rap fallen zu viele Worte, um euch nicht zu durchschauen, ihr Attrappen. Ihr denkt, ihr habt alles super durchdacht, doch seid zu engstirnig, es würde nicht mehr helfen, eure Köpfe zusammen zu achten. Und dann hab ich halt den sächsischen Flow. Vielleicht sind Kübelberg, Bernd, das Brot und EKO auch dieselbe Person, ist mir doch Boogie. Ich war mit Fabster 9 Stunden zum MC Battle und wir räumen ab in Stugi. Schreibt nur, ich hätte nice Lyrics, ich bleib natürlich. Okay, zeigt mir was Deep ist. Ich seh von hier aus mehr Penner am Mike als zwischen L.A. und Böditz mit Zeckenbissen an Haltestellen sitzen. Gegenüber Michael Hunziger abgeblättert und mit Dreck bespritzt. Ich reflektiere in Texten ohne neidische Disses. Doch wenn du Fame hast, gib mir lieber keine peinlichen Tipps fürs Business. Es ist grad billig in Flutgebieten zu bauen, doch dafür hören die Heads von hier bei mir viel zu genau hin.
Hier immer noch bei Radio Island im Interview Roland und meine super Stimme. Roland, die nächste Frage gleich an dich hinterhergesetzt ist, das Label ist in Leipzig, denke ich, doch schon ein Begriff mittlerweile, also 5 Jahre, es spielen da auch gewisse Bands eine Rolle, sind mit dabei. Wie ist es denn mit, sag ich mal, dem Kontakt nach außen? Also werden die regionalen Grenzen da überschritten oder bleibt es doch eher noch ein bisschen mehr in Leipzig?
Ja, es gibt überregionale Kontakte. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr eine ziemlich gute Tour mit Diario und Ostinato gespielt. Diario ist eine Band aus Leipzig, die jetzt schon 2 Veröffentlichungen auf Velocity Sounds Records hat oder veröffentlicht hat. Und über diese Tourkontakte gibt es jetzt auch sehr gute Kontakte nach Amerika, England, Belgien, was halt so Länder sind, wo so eine Form von Musik ziemlich gut funktioniert. Darüber hinaus gibt es überregionalen Kontakt auch im Reggae-Bereich oder im Hip-Hop-Bereich. Also wir connecten schon viel mit Leuten aus Hamburg oder aus Frankfurt-Main, Berlin. Also alles, was geht, geht halt.
Ja, du hast gerade von Diario gesprochen, die Helden in Leipzig des Post-Rocks. Und da hören wir doch auch mal rein, was die so machen. Diario, bitteschön. Vielleicht mal eine etwas andere Frage oder vielleicht auch eine politischere Frage. Sehr einfach so, hat auch eine Rolle in unseren vorherigen Sendungen gespielt vom Thema die Gendergeschichte, Geschlechterrollen bzw. der Anteil von Frauen in Projekten wie zum Beispiel einem Label. Also wenn man jetzt so mitkriegt, Kai Tech Care, Marcel MC, Diario, das sind ja alles Jungs oder auch schon Männer. Und die Frage von mir wäre jetzt zum Beispiel, wie ist denn so der Frauenanteil? Gibt es denn Frauen, die auch auf deinem Label sozusagen mit vertreten sind oder veröffentlichen?
Der Frauenanteil ist sehr gering. Es gibt bei einigen Projekten sind Frauen mit dabei, die auch bei uns veröffentlichen. Zum Beispiel bei Alias, unsere aktuelle Veröffentlichung, gibt es eine Schlagzeugerin. Dann gibt es Juliane Wilde von Style Confusion. Es gibt Missa Madina, die bei Akupunktur Refresh mit veröffentlicht hat. Wir sehen das jetzt aber nicht als ein so größeres Problem an.
Also es gibt einen kleineren Frauenanteil. Was denkst du denn, woran das vielleicht liegt oder woher das rührt, dass es prinzipiell oder generell weniger Frauen gibt in solchen Zusammenhängen?
Das ist eine schwierige Frage, die sicherlich den Rahmen des Interviews sprengen würde. Deswegen sage ich, wer will, der kann. Unsere Tür steht immer offen.
Bleiben wir doch mal bei den etwas tiefrührenden Fragen. Thema Deutschquote im Radio und vielleicht auch im Fernsehen und überall auf dieser Welt am besten noch. Ist ja wieder in die Diskussion gekommen, gerade schon wieder abgeebbt. Aber ich sag mal so, du jetzt als so jemand Verantwortliches vom Label, was sagst du denn zu so einer Radioquote?
Radioquote ist für uns absolut kein Thema, weil wir schon immer von so einem Universal-Gedanken ausgegangen sind und den auch in unserer Label-Definition definiert haben und dementsprechend gegen eine Quotenregelung sind.
Genau, Music ist universal, universal, weltoffen, weltweit, und da schlagen wir auch wunderbar die Brücke gleich zum nächsten Track, und zwar hören wir jetzt Jamik mit dem Track Roll Call, der letztes Jahr auf dem Label Velocity Sounds veröffentlicht wurde. Not with it. He's ready. Aye, 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 aye. Calling, calling, calling. Ja, ja, calling. Calling, calling, calling. Go calling. Calling, calling, calling. Yeah, we calling. Calling, calling, calling. Who is upset? Remember, never come to school. Who is present? Never be a fool. Ja, Thema Reggae. Ich sag mal, Reggae ist ja doch eine relativ populäre Musikrichtung geworden in den letzten 4-5 Jahren. Meine Frage an dich vielleicht, was denkst du, woher das rührt, dass das jetzt doch so populär ist und in Deutschland so gut aufgenommen wird?
Also ich denke, Reggae war seit Mitte der 90er oder Anfang der 90er in Deutschland schon immer populär, insbesondere in Hamburg. Damals Aushängeschild so die Dub-Bewegung. Und später auch Acts wie Gentleman, Dr. Ringding oder heutzutage Noslev oder Jamik. Also man kann nicht sagen, dass es da so Höhen und Tiefen gibt. Ich denke halt eher, dass so im Osten Anfang der 90er das etwas unterrepräsentiert war.
Problematik beim Reggae oder auch beim Dancehall ist ja ein bisschen so, dass dieser, sage ich mal, schönen Musik oder dieser Musik, die ja so ein bisschen Wärme und Harmonie auch ausstrahlt, dem entgegensteht ja so ein Problem der Aussage. Also jamaikanischen Künstlern wird ja auch oftmals zu Recht vorgeworfen, dass sie eben homophobe Texte verbreiten, dass sie schwulenfeindlich sind, dass sie auch so eine patriarchale Struktur absolut widerleben und auch danach leben, ganz aus der Kultur, die in Jamaika wahrscheinlich dann auch vorherrscht. Ich sag mal, wie stellt sich denn die Problematik bei zum Beispiel jetzt so einem Künstler wie Jamik da, und wie siehst du das?
Okay, ich denke, das Thema ist prinzipiell up to date. Bei Jamik sehe ich das so, dass er schon eher in so einer westlichen Tradition steht, die ja durchaus kritikwürdig ist, aber halt schon für verschiedene Kulturen offen sein kann. Und ich sehe ihn dann halt eher schon in so einem Rahmen wie zum Beispiel Sign Train, die sich ja hier am Coney Island auf der Bühne gegen Schwulenfeindlichkeit, Rassismus und Sexismus ausgesprochen haben. Und ähnliches in so einem Rahmen würde ich auch Jamik sehen wollen. Ja, also prinzipiell muss auch klar sein, wenn man jetzt mit uns als Label agieren will oder arbeiten will, dass wir halt auch aufgrund unserer Definition einfach gegenüber solchen Projekten dann gar nicht offen wären oder nur bedingt.
Life in Arizona, it's not easy. Canarische nawet na Izy. Watch that, lefe narisi nawet na easy era. Some of them are rice ya eme, some of them are far. Lefe narisi nawet na easy era. Some of them are rice ya eme, some of them are far. Lefe narisi nawet na easy era. Some of them are rice ya emela, some of them are far. Ana some of them are true, emela some of them are fake. Ana some of them are leave, emela some of them are tear. Ana some of them are friend, emela some of them are foe. Ana some of them are steer, emela some of them are go. Ana some of them are true, emela some of them are fake. Ana some of them are leave, emela some of them are tear. Ana left in Arisi, no it not easy at all. Some of them are rice ya emela, some of them are far. Left in Arisi, no it not easy at all. Some of them are rice ya eme, some of them are far. La fenari si na wet na ize na ize. La fenari si na wet na ize na ize. Now it's not easy at all. Some of them are rice ya eme, some of them are far. Left in Arisi, now it's not easy at all. Some of them are rice ya eme, some of them are far. And now some of them are friend, eme, some of them are foe. And now some of them are steer, some of them are go.
Okay, das war Style Confusion mit der Stimme von MC Power. Roland immer noch hier bei Radio Island im Interview, im Kreuzverhör, im Schlagabtausch. Nächste Frage ist, wir haben jetzt jede Menge Veröffentlichungen schon gehört, angespielt. Diario hatten wir dabei, Akupunktur hatten wir dabei, Style Confusion zuletzt oder Jamik. Wie ist es denn jetzt, sag ich mal, wirtschaftlich? Was kommt denn schon was dabei rum oder ist es eher noch so eine Ebene von Hauptsache machen und dabei sein?
Ja, gute Frage. Hauptsache machen und dabei sein ist noch nie meine Lebensdefinition gewesen. Es soll schon mal irgendwas rumkommen, irgendwann so. Aber anyway, momentan ist Stand der Dinge, dass wir überhaupt nicht davon leben können. Dafür sind wir noch ein viel zu kleines Licht. Also es steckt alles so in den Kinderschuhen noch. Und es gibt aber auch Schritte nach vorn. Zum Beispiel haben wir dieses Jahr einen Vertrieb, der unsere Tonträger oder Veröffentlichungen in die Schweiz, Österreich und in Deutschland vertreibt. Darüber hinaus auch durchaus in andere Länder, das ist aber noch offen. Man muss aber schon sagen, dass so, ich habe halt einen Hauptberuf und der ist im Coney Island noch. Man muss halt sehen, wie sich das entwickelt und prinzipiell arbeite ich eigentlich im Coney Island für mein Label. Das kann man so sagen und vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig, dass das Coney Island als Club an sich auch in diesem ganzen Prinzip, wie sowas funktioniert, eine sehr große Rolle spielt. Also gerade was eine Live-Umsetzung von Veröffentlichungen angeht.
Okay, machen wir weiter mit ein wenig Musik. Das nächste Stück oder der nächste Track kommt von Marcel MC und heißt da Leipzig dreht am Rad. Kurz gesagt, worum es geht. Es geht darum, als hier Olympia stattfinden sollte und gewisse Personen in dieser Stadt Größenwahn hatten, dass natürlich auch klar war, wenn sowas stattfinden wird, dass es dann an anderer Stelle gekürzt wird, zum Beispiel in Kultur und Bildung. Und damit setzt sich dann Marcel MC auch auseinander. Viel Spaß beim Hören. Leipzig dreht am Rad.
Marcel MC. Eigentlich wär's klasse, wenn Leipzig Olympia bekäme. Für Aufschwung und Arbeitsplätze ohne finstere Pläne. Wenn diese Stadt auch Geld hätte für die olympische Bühne. Und das nicht insgeheim von ihren eigenen Kindern wegnehme. Leipzig unterdrückt momentan mutig und stur. Jegliche Form der Äußerung von Jugendkultur. Es herrscht radikaler Kahlschlag per Rotstift. Und hagelt Verbote dort, wo der Kostengrund nicht zutrifft. Im Klartext heißt das, gerade wird scharf geschossen. Alle freien Träger sind davon betroffen. Kulturelle Jugendzentren, Existenz bedroht. Und Clubs wie das Coney Island haben vielleicht nächstes Jahr schon geschlossen. Klartext, was mit der Wall of Fame in Lindenau? Sprühe sind stinkend sauer, Leipzig erstickt in Silberstau. Die war Forum für Kunst, was billiger nicht geht. Aber ihr treibt eure Jugend in die Illegalität. Ordnung und Sauberkeit sind damit stark gestört. Weil seitdem jeder, der malen will, auf die Straße gehört. Und auch jeder, der früher in einem Jugendclub Freunde traf, wird ab heute das schwarze Schaf in den Straßen am Nachmittag. Ich glaub, es hätte viel Sinn, mal die Eltern zu interviewen. Wenn sie wüssten, was Ämter nun nicht mehr für ihre Kinder tun. Finden sie wirklich, Olympia macht Leipzig reicher? Ich glaub nur an Problemen und Schulden durch Übereifer. Klar, es ist gut, wenn bei der Sache das Baugewerbe gewinnt. Doch nicht, wenn dafür die Kulturarbeit auszusterben beginnt. Alle schielen auf den Olymp und hoffen auf klingelnde Kassen. Aber Leipzig hat kein Startkapital drin in den Taschen. So einer Stadt wäre dringend zu raten, von solch riesigen Sachen besser die Finger zu lassen. Bevor man nach den Sternen greift, muss es erst im Inneren klappen. Verdammt, was geht hier ab? Leipzig dreht am Rad. Verdammt, Leipzig dreht am Rad. Die Stadt ist krank und dreht am Rad. Ich sag verdammt, was geht hier ab? Leipzig ist krank, krank. Verdammt, Leipzig dreht am Rad. Die Stadt ist krank und dreht am Rad. Ich sag verdammt, was geht hier ab? Leipzig ist krank, krank.
Es kam zur Stichwahl zwischen Hamburg und Leipzig. Die Entscheidung war gefallen.
Das Ergebnis heißt Leipzig.
Weißt du, was das wird mit Olympia?
Ja, eine halbe Stunde ist schnell um. Wir sind fast am Ende unseres Interviews, unserer Präsentation, auch vielleicht des Labels Velocity Sounds. Roland, vielleicht noch eine Frage, die mich persönlich und vielleicht auch andere Leute draußen interessiert. Was sind denn so, oder gibt es bei dir denn noch Vorbilder der Musik, Idole oder Ähnliches?
Vorbilder gibt es eigentlich für mich nur noch wenige, weil so alles, was für mich Vorbilder war, die habe ich persönlich kennengelernt, habe viel mit denen zu tun gehabt, habe viel für die gearbeitet und letztendlich kochen die auch nur mit Wasser und ich sehe mich eher so als eigenes Vorbild im Leben.
Okay, klare Antwort. Ich sag mal, bei mir hängen auch viele Bilder von mir selber zu Hause an der Wand. Danke Roland für das Interview, für die Information und ja, jetzt hören wir noch einen Track. Was hören wir jetzt?
Und zwar hören wir jetzt noch einen Track von DMB. Das ist war einer der ersten Leipziger Hardcore-Bands, über die ich auch an das Coney Island sozialisiert wurde. Ja, und wir hören jetzt DMB von der 7-Inch, ersten 7-Inch, den Track Indifferent.
Okay, danke Roland und tschüss.
Danke Florian, danke Radio Island. Ich hoffe, wir treffen uns demnächst im Jugendcafé. An dieser Stelle ein kurzer Verweis auf unsere Webseite www.velocitysounds.de. Dort könnt ihr weitere Infos finden oder ihr könnt Tapes hinschicken, MP3s uploaden, whatever. Check it out.
Ja, ihr Lieben, die siebte Sendung von Radio Island ist jetzt am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir bleibt noch zu sagen, worum es nächste Sendung gehen wird. Es geht um Reggae. Eigentlich schöne, warmherzige Musik, die doch sehr eingängig ist. Aber was ist mit dem, was gesagt wird? Es geht um Homophobie und Sexismus und Schwulenfeindlichkeit im Reggae. Ja, das wird Thema nächste Sendung sein. Bis dahin, bis die Tage. Macht's gut. Tschüss.